Heute starten wir in eine neue Predigtserie, die letzten Gebete. Wir gehen auf Ostern zu, auf Karfreitag, und wir wollen uns in dieser Predigtserie nicht zuerst anschauen, die Schmerzen und die Leiden, die Jesus durchgemacht hat, das natürlich auch, aber wir wollen uns in dieser Predigtserie mal die Frage stellen, was waren eigentlich die letzten Gebete von Jesus, die letzten Gebete, die er gesprochen hat in den letzten Tagen vor seiner Kreuzigung. Wir schauen uns die letzten Gebete von Jesus an und wir schauen uns auch an, was sagt Jesus auch hier und da über das Gebet? Was sollen wir eigentlich beten in unseren, wenn es zum Ende hingeht? Und was beten auch andere Menschen in den letzten Tagen zu Jesus? Und ich möchte heute mal über ein Thema predigen, über das ich noch nie gepredigt habe, nämlich über das Abendmahl, beziehungsweise über die Frage, was hat Jesus eigentlich beim letzten Abendmahl gebetet? Wisst ihr das? Ich habe heute schon mal eine Person gefragt, eine Person aus der Band. Und diese Person hat gesagt, bin ich jetzt zurück in der Schule? Nein, ihr müsst mir jetzt keine Antwort geben. Was hat Jesus beim letzten Abendmahl gebetet? Wir lesen da in dem Text zum Abendmahl Folgendes. Jesus nahm das Brot und dankte. Jesus dankte. Wann hast du das letzte Mal gedankt? Wann warst du das letzte Mal so richtig dankbar? Vielleicht letzte Woche, als wieder diese Frühlingsgefühle aufkamen, als der Schnee endlich zu Ende war. Und wann war dir zuletzt überhaupt gar nicht nach Danken zumute? Vielleicht als der Schnee nicht aufhörte? Dieser Schnee, furchtbar. Oder vielleicht bei einer E-Mail, die du bekommen hast, mit dem Betreff Umstrukturierung. Vielleicht eine Nachricht, die alles verändert hat. Eine Diagnose beim Arzt. Vielleicht ein Streit in der Familie. Meistens ist uns in diesen Situationen gar nicht nach Danken zumute. Und wir müssen uns mal diese Situation von Jesus beim letzten Abendmahl anschauen. Jesus weiß, einer wird ihn verraten. Es kam schon im Jüngerkreis zur Sprache, einer von euch wird mich verraten. Jesus weiß, ich werde gefangen genommen werden, ich werde starke Schmerzen erleiden müssen und am Ende am Kreuz sterben und alle werden mich verlassen, nicht nur einer, alle werden das Weite suchen. Und Jesus, was tut er? Jesus dankt. Und das ist wirklich beeindruckend, dass Jesus dankt in dieser Situation. Und die Frage ist, warum? Das Wort, was hier steht im Griechischen für danken, ist das Wort Eucharisteo. Das Abendmahl wird ja auch die Eucharistie genannt. Und im Griechischen steht hier das Ganze als Partizipialkonstruktion Eucharistesa. Sowas wie Jesus nahm das Brot dankend. Also er war völlig in dieser Stimmung von Danken. Und das Wort Eucharisteo, das setzt sich zusammen einmal aus dem Wort eu, was übersetzt heißt gut, richtig, wohl, und charis ist die Gnade. Kommt ganz, ganz oft vor im Neuen Testament, die Gnade Gottes, das für uns wahrscheinlich Wichtigste, weil es ändert sehr viel, was unsere Zukunft angeht, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Und es wird aber auch übersetzt mit Güte oder unverdiente Güte. Also das, was wir da lesen in diesem Text, Jesus dankte, das können wir auch übersetzen mit Jesus, er bejahte das Gute, er bejahte die Gnade, er hieß die Gnade gut. Und wenn wir uns das Passamahl bei den Juden anschauen, dann ist das, schwingt das da immer wieder mit, für dieses Gute dankbar zu sein. Und diesen Dank an Gott auszudrücken. Die Juden trinken ja mehr als ein Glas oder einen Schluck Wein beim Abendmahl. Die haben einen Kelch nach dem anderen. Da gibt es den Kelch der Heilung, den Kelch der Befreiung und so weiter. Und vor jedem Kelch wird dann auch Gott gedankt für die Frucht des Weinstocks. Also da schwingt schon so diese Dankbarkeit mit für das, was gerade gut ist, für das man dankbar sein kann. Und natürlich darüber hinaus dieses Passamahl an sich. Was feiern die Juden da, dass sie befreit wurden aus der Sklaverei? Und Jesus deutet das neu und sagt, hey, ich befreie euch auch aus der Sklaverei. Ich befreie euch aus der Gefangenschaft der Sünde. Und ihr könnt dankbar sein. Und das Krasse bei Jesus ist aber, dass er diesen Dank ausdrückt, obwohl er genau weiß, was kommt. Obwohl sich alles dem Ende nähert. Es gibt eine Parallelgeschichte dazu, die auch in den letzten Tagen stattfindet. Da ist Jesus in Bethanien und er ist da mit seinen Jüngern, haben eine gute Zeit zusammen. Und dann kommt eine Frau, im Johannesevangelium wird sie als Maria bezeichnet. Und diese Frau hat ein unglaublich kostbares Öl dabei. Und sie öffnet dieses Gefäß und salbt damit Jesu Füßen. Die haben sich ja damals öfter mal die Füße gewaschen. So, und sie hat dieses teure Öl genommen und Jesus damit die Füße gewaschen. Und die Jünger sind ganz erbost und sagen, Mensch, das ist so ein teures Öl, das hätte man verkaufen können und den Armen damit helfen können. Und Jesus nimmt diese Frau in Schutz. Er sagt, Jesus lobte sie und sagte, sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Jesus tut genau dasselbe. Er heißt, dass diese Gnade gut. Er erkennt dieses Gute, wo alle anderen sagen, das kann nicht sein, das darf sie nicht machen. Da sagt Jesus, nein, das ist gut, was hier geschehen ist. Er dankt ihr sozusagen und dieser Dank, der beruht auf Gegenseitigkeit. Sie dankt ihm für das Gute, was er tun wird. Sie hat seinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Also sie dankt ihm sozusagen, hier dieses, das Teuerste, was ich habe, reicht nicht aus, um dir, Jesus, dafür zu danken, was du da für mich tust. Du lässt dich für mich begraben und mehr noch, du lässt dich für mich umbringen und alles für mich. Sie dankt ihm und er dankt ihr. Und es ist ganz interessant, die beiden, die hätten auch heulen können. Die hätten frustriert sein können, die hätten deprimiert sein können. Es ist natürlich auch eine theologische Frage, ob sie genau weiß, was sie da tut, aber Jesus deutet es so und Jesus weiß definitiv, was kommt. Sie hätten zusammen weinen können, Maria und Jesus, aber nein, sie machen etwas ganz anderes. Sie drücken Dank aus. Sie sagen, wir sind dankbar für das, was wir hatten und das, was wir haben. Und wir heißen die Gnade gut. Er nahm das Brot und dankte. Wie geht es uns damit, wenn uns nicht nach Danken zumute ist? Wenn wir gerade denken, es ist alles negativ. Am frühen Morgen, manche von euch haben Kinder, das Kind hat verschlafen, die Arbeit stapelt sich und die Nachrichten bringen nichts als Sorge. Bin ich dann noch in der Lage zu sagen, ja, ich bin dankbar für das Gute, ich bin dankbar für diesen Moment, ich bin dankbar für dieses Kind, ich bin dankbar für diese Küche, in der ich sitzen kann. Oder wir gehen durch das regnerische Hamburg, der kühle Wind pustet uns ins Gesicht. Ja, und wir sagen, oh, wann bin ich endlich zu Hause? Und dann ruft ein Freund oder ein Nachbar, lächelt mich an. Kann ich da dankbar reagieren? Oder, das kennen wir doch alle aus Beziehungen, dann ist gerade Enttäuschung da, dann ist man wütend auf den anderen, der andere hat dies und das nicht gemacht und plötzlich gibt es so eine kleine Geste oder der andere tut etwas für dich. Bin ich in der Lage, dankbar zu sein? Ich glaube, das ist so wichtig. Dankbarkeit öffnet den Blick, sie weitet den Blick, selbst wenn Angst und Sorge da ist. Und Jesus drückt diese Dankbarkeit aus. Und ich finde es auch so beruhigend, dass Jesus das tut in seiner, kurz vor seiner tiefsten Stunde, dass er dankt. Manchmal ist uns gar nicht nach Danken zumute, aber wir dürfen wissen und auch später, wenn wir zum Abendmahl kommen, wir werden heute das Abendmahl feiern, dürft ihr wissen, hey, es hat bereits einer gedankt. Und wenn ihr nicht in der Lage dazu seid, Jesus hat auch für euch gedankt, auch in den Situationen, wo es euch nicht möglich ist. Aber er tut noch mehr. Ich gehe mal über zu dem, was er noch tut. Er dankt nicht nur, er spricht nicht nur ein Dankgebet, sondern Jesus singt auch. Ich habe das mal genannt, diesen Punkt, singen vor dem Sturm, also nicht die Ruhe vor dem Sturm, sondern singen vor dem Sturm. Und die Juden, wenn die das Passa mal feiern, dann singen sie immer bestimmte Psalmen, die sogenannten Hallel-Psalmen. Das sind die Psalmen 113 bis 118. Und in diesen Psalmen, da wird diese Befreiung aus der Sklaverei besungen, dass Gott ein Gott ist, der die Unterdrückten aufhebt. Ein Gott, der vor allem auf die Schwachen guckt, gerade auf die, die es nicht so leicht haben im Leben. die, die benachteiligt sind, die sieht Jesus und die will Gott stark machen. Und das hat er bewiesen damals, als er das Volk Israel aus Ägypten befreit hat und sie ins gelobte Land geführt hat. Das feiern die Juden beim Passamahl. Und sie besingen das in diesem sogenannten Hallel-Psalm, Psalm 113 bis 118. Wir lesen da zum Beispiel, genau, das hier singen wir erstmal, das steht im Abendmahl drin, das lesen wir da. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus. Also das gehörte noch zum Abendmahl dazu, Hans-Werner, du weißt das. Und sie singen da zum Beispiel solche Zeilen. Er richtet den Geringen auf aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten. Und dann lesen wir noch Dinge wie, wir aber wollen den Herrn loben von nun an bis in Ewigkeit. Und das haben die Juden die haben sich das nicht nehmen lassen, egal in welchen Situationen sie standen. Wahrscheinlich sogar während des Holocausts haben sie das Passamahl gefeiert und gesagt, wir wollen den Herrn loben von nun an bis in Ewigkeit. Was machen sie da? Was machen sie? Sie sagen sozusagen, sie schauen zurück, was Gott Gutes getan hat, und sie schauen in die Zukunft und sagen, selbst wenn uns Bedrohung, selbst wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, ey, wir haben diesen Gott an der Seite und der hat unsere Zukunft in der Hand und der wird uns gut führen. Also sie deuten sogar dieses Passamahl, und Jesus macht das mit dem Abendmahl ganz genauso, sie deuten das prophetisch. Jesus sogar noch mehr, Jesus singt sogar seine eigene Verwerfung in diesen Hallel-Psalm, die Juden immer wieder gesungen haben, und auch Jesus mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl, singen sie sogar diesen Satz hier, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Also Jesus singt hier seine eigene Verwerfung, singt er. Er besingt, dass er verleugnet wird, dass er verlassen wird, dass er ans Kreuz, das singt er. Und das finde ich krass. Wie gesagt, er könnte auch weinen, er könnte frustriert sein, er könnte voller Angst, voller Sorge sein, aber nein, er singt das und er schaut zurück, was hat Gott Gutes gemacht, und er deutet dieses Leid. Natürlich, bei Jesus ist das einfach, er ist Gott, er weiß, was kommt, aber er deutet dieses Leid um und deutet es heilsgeschichtlich. Und er schaut in die Zukunft, er handelt hier prophetisch. Und ich glaube, so ähnlich können wir das auch machen, wenn wir singen. Wir haben eben schon so viele wunderschöne Lobpreislieder gesungen, und manchmal kommt ihr ja hierher und sagt, oh, mir ist heute gar nicht nach Singen zumute. Oh, ich habe auch so ein Kloß im Hals, und gestern, als ich dann die Nachrichten gehört habe, dann habe ich schon so, boah, und jetzt fühle ich mich auch so und so. Also jetzt soll ich singen? Wenn wir Lobpreis machen, dann machen wir genau das. Wir schauen zurück, was hat Gott Gutes in der Vergangenheit getan, und wir schauen in die Zukunft und sagen, und Gott wird auch in der Zukunft alles regeln, auch wenn die Zukunft ungewiss ist, auch wenn ich nicht weiß, was kommt. Gott wird auch in der Zukunft sorgen und wird mich auch führen und leiten in der Zukunft. Er hält so viel Gutes für mich bereit. Das machen wir, wenn wir Lobpreis machen. Ich komme gleich nochmal auf den Aspekt zu sprechen. Erstmal möchte ich noch ein anderes Beispiel bringen. Dieses Beispiel hier. Ich, Peter, wo bist du? Da bist du. Wir waren dieses Jahr, dieser Saison schon mehrere Male beim FC St. Pauli. Danke. Das war spitzenmäßig, und ich erinnere mich noch an das erste Spiel. St. Pauli gegen BVB. Es stand 1:1 und St. Pauli hat richtig gut gespielt. Erstes Spiel der Saison, jetzt spielen sie auch wieder gut. Gestern gewonnen, letzte Woche gewonnen. Trotzdem immer noch in Bedrohung. Aber dieses Spiel war interessant, weil es stand erstmal 1:1 und die St. Pauli-Fans waren alle am Jubeln und am Singen. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Peter hat seine Plätze, Peter und Irene haben ihre Plätze auf der einen Seite, Sitztribüne, dann ist an der Seite die Stehtribüne, und hinten sind dann die ganzen Fans mit ihren Fahnen. Ja, da werden die ganze Zeit Fahnen geschwungen und da werden dann die Songs angestimmt. Oh, St. Pauli. Entschuldigung, Sven. Anderer Sven auch, Entschuldigung. Was? Ich möchte jetzt nur dieses Beispiel möglichst authentisch geben. Und dann stand es plötzlich 3:1 für den BVB. Und die Lieder und die Fahnen sind unten geblieben und die Lieder sind verstummt. Und ich weiß noch, wie neben mir so ein paar Leute saßen, die sagten, oh, da drüben, da ist irgendwas passiert. Ja, was ist passiert? St. Pauli lag 2 Tore hinten. Sie haben am Ende noch 3:3 gespielt, dann wurden wieder die Fahnen geschwungen. Aber ich fand das ganz interessant und sehr beschreibend, was da geschieht. Die St. Pauli-Fans werden auch im Spiel in ein paar Wochen gegen Bayern ihre Lieder anstimmen. Und vielleicht werden die Lieder auch irgendwann verstummen, aber die Treue bleibt. Die Liebe bleibt, der Mut bleibt. Und das können wir doch als Christen auch noch viel mehr machen. Beim FC St. Pauli, es war jetzt die letzten Wochen wirklich bedrohlich. Wahrscheinlich bleiben sie in der Liga, so wie es jetzt aussieht. Aber wir als Christen, wir dürfen doch wissen, wir gehen nicht in die zweite Liga runter. Wir bleiben in der ersten Liga und wir werden aufsteigen in den Himmel. Da kommt noch viel mehr. Wir dürfen das besingen und das machen wir im Lobpreis. Viel mehr als die Leute im Fußballstadion. Und wie gesagt, wenn du sagst, mir ist nicht nach Singen zumute, mach es einfach. Sing einfach mit. Ich kann mich noch an eine Zeit in meinem Leben erinnern, als ich das Gefühl hatte, ich kann gar nicht singen, habe ich jetzt immer noch oftmals das Gefühl. Und ich habe mir aber gesagt, meine Zeit mit Jesus, jeden Tag soll jetzt darin bestehen, dass ich Lieder für Jesus singe. Und ich habe das gemacht, auch an Tagen, wo ich mich nicht danach gefühlt habe. Ich möchte jetzt keinen Druck aufbauen, das ist jetzt wirklich nur so eine Inspiration von mir. Ich habe das gemacht, auch an Tagen, wo ich mich nicht gut gefühlt habe. Und der Effekt war, dass ich mich auch besser gefühlt habe. Dass Gott mich durch den Gesang für ihn aufgebaut hat. Und meistens singen wir ja, wenn wir uns gut fühlen. Wenn dann dieses Gefühl dann hochkommt, dann, oh, jetzt muss ich singen. Das ist so eine Verbindung im Körper. Mein Körper fühlt sich gut, also singe ich. Singen und gut fühlen gehört zusammen. Aber wenn ich mich schlecht fühle und ich singe trotzdem, ja, dann reagiert mein Körper dementsprechend. Und die Musik, die ich manchmal so höre, die ich persönlich mag, die ist nicht so gut wie Lobpreis. Lobpreis ist das Beste, was wir singen können. Also große Ermutigung dazu und auch große Ermutigung von Jesus Christus, der das getan hat, auch im Angesicht des Sturms. Ich komme zum nächsten Punkt. Geben als Gebet. Ich denke, dass wir auch das Geben als Teil des Gebets ansehen können. Ich habe mal recherchiert, zur Zeit des Neuen Testaments im Römischen Reich war Geben, unter Gebet verstand man meistens, dass man vor eine Gottheit sich stellt und diese Gottheit bittet um Dinge, dass man die Wünsche äußert, dass man sagt, dies und das brauche ich. Und im Neuen Testament wird dieser Rahmen des Gebets total ausgeweitet. Es geht vor allem um Beziehungspflege mit Gott. Wir können auch Opfern damit reinnehmen. Es geht darum, mit Gott im Gespräch zu sein, bei ihm zu sein, bei unserem Vater zu sein, bei unserem Vater auszuruhen und uns neu von ihm strukturieren und ausrichten zu lassen in unserem Leben. Darum geht es neutestamentlich in unseren Gebeten. Und wir können auch geben, wenn wir es für Gott tun oder in Gottes Namen tun, können wir es auch als eine Handlung des Gebets ansehen. Oder sagen wir mal so, als ein Akt des Lobpreises an Gott. Ich komme darauf gleich nochmal zu sprechen, dann wird das ein bisschen klarer. In dem Abendmahltext lesen wir, und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Desgleichen auch den Kelch für euch vergossen. Also Jesus gibt hier etwas und er gibt ihnen nicht nur das Brot und den Wein, was wir später auch machen würden, sondern Jesus gibt sein Leben. Jesus gibt seine Zeit hin. Jesus ist mit ungefähr 33 Jahren gestorben und er hängt am Kreuz und sagt, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Er gibt die ganze Zeit weg, die noch vor ihm stand. Ihr jungen Leute, ihr versteht das vielleicht, euer Leben steht vor euch, so viele Möglichkeiten. Und Jesus gibt das alles weg für uns. Jesus gibt seine körperliche Unversehrtheit weg. Ich meine, wie furchtbar ist das, wenn man krank ist? nicht nur für Eltern, für einen selbst noch viel mehr. Und Jesus sagt, ey, ich bin zwar gesund, ich bin zwar im besten Alter meines Lebens, aber ich gebe das alles weg. Am Kreuz, er wird zerschlagen, er wird umgebracht, alles weg. Jesus gibt sein Recht auf, seine Rechte. Jesus verteidigt sich nicht, als er vor Gericht steht. Jesus gibt seine Würde auf. Er wird wie ein falscher Messias, landet er am Kreuz. Was denken die Leute über ihn? Jesus gibt seinen guten Ruf auf. Jesus gibt sogar das gute Verhältnis zu seinem Vater, gibt er sogar für einen Moment auf. Er hängt am Kreuz und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus gibt seine Freunde auf, die verlassen ihn alle. Alles für uns. Jesus gibt seine Mutter auf. Die muss jetzt alleine sein. Am Kreuz sagt er noch zu Johannes, das ist jetzt deine Mutter, Johannes, das, ja, sorgt immer noch für sie. Jesus gibt sein ganzes Leben auf, seine Freiheit. Jesus gibt seinen Willen auf. Wie wichtig ist uns unser eigener Wille? Ich merke das doch schon bei meiner kleinen Tochter, die ist 2 Jahre alt, was die für einen starken Willen hat. Und viele von uns haben einen starken Willen. Jesus gibt das alles auf. Im Garten Gethsemane sagt er, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Warum tut Jesus das auch? Warum gibt er so viel? Und die Antwort ist, lesen wir auch in der Bibel, Jesus erklärte ihnen, ich werde tun, was der Vater von mir will, damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe. Jesus tut das alles aus Liebe zum Vater. Könnte auch sagen, aufgrund seines Gehorsams zum Vater. Das ist eine Art von Gebet, von Anbetung, von Lobpreis. Auch von Danksagung. Wir lesen auch noch diesen ganz bekannten Text. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus hat alles gegeben für uns. Und er wusste das beim Abendmahl. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und ich lade euch wirklich ein, das heute ganz bewusst in Anspruch zu nehmen. Denkt daran, Jesus hat gedankt. Und wir haben auch so viel Grund zum Danken, weil wir so beschenkt sind. Jesus hat gesungen in der dunkelsten Stunde. Und wir haben so viel Grund zum Singen. Wir sind so beschenkt. Jesus hat sich ganz gegeben und für uns bedeutet das, dass Gott uns mit Jesus alles geben wird. Wir lesen in Römer 8, Vers 32, über den Vater, der selbst seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wird er uns mit ihm nicht alles geben. Gott hält so viel Gutes für uns bereit. Deswegen haben wir so viel Grund zum Danken, zum Loben, zum Singen, zum Weitergeben. Wisst ihr, wenn wir das Abendmahl feiern, wir denken immer, dass wir an Jesus denken, aber ich glaube, die größte Erkenntnis des Abendmahls ist, dass Jesus an uns gedacht hat. Jesus denkt an uns. Ich möchte noch beten und wenn du möchtest, kannst du das Gebet im Herzen und im Gedanken mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du all das für uns getan hast. Wir fühlen uns manchmal gar nicht würdig. Aber Jesus, du hast deine Würde aufgegeben. Du hast deine Würde weggegeben, damit deine Würde auf uns übergeht. Das nehmen wir an, wenn wir das Abendmahl annehmen. Wir fühlen uns auch manchmal nicht frei im Leben. Wir fühlen uns manchmal gefangen, körperlich oder emotional. Jesus, du hast dich gefangen nehmen lassen, damit wir befreit werden können. Jesus, ich danke dir für alles, was du für uns getan hast. Danke, dass wir das jetzt im Abendmahl annehmen dürfen. Danke, dass du lebst, dass wir dich feiern dürfen und dass du uns liebst. Amen. Wir